Ich will dich fragen, bist du manchmal entmutigt, wenn es darum geht, anderen von Gott weiterzuerzählen? Weißt du vielleicht manchmal auch nicht so richtig, wie du das Ganze angehen sollst? Wie macht man das am besten? Wir schauen uns heute am Beispiel von Paulus an. Wie hat Paulus von Jesus erzählt? Und was können wir davon lernen? Der Predigtext steht in Apostelgeschichte 17, ab Vers 1. Ihr könnt gerne mit aufschlagen. Ich werde den Predigtext nicht in die PowerPoint an die Wand werfen. Apostelgeschichte 17. Da heißt es: Sie reisten aber durch Amphipolis und Apollonia und kamen nach Thessalonich, wo eine Synagoge der Juden war. Paulus aber ging nach seiner Gewohnheit zu ihnen hinein und redete an drei Sabbaten mit ihnen aufgrund der Schriften, indem er erläuterte und darlegte, dass der Christus leiden und aus den Toten auferstehen musste, und sprach: Dieser Jesus, den ich euch verkündige, ist der Christus. Und etliche von ihnen wurden überzeugt und schlossen sich Paulus und Silas an. Auch eine große Menge der gottesfürchtigen Griechen sowie nicht wenige der vornehmsten Frauen. Aber die Juden, die sich weigerten zu glauben, wurden voll Neid und gewannen etliche boshafte Leute vom Straßenpöbel, erregten einen Auflauf und brachten die Stadt in Aufruhr. Und sie drangen auf das Haus Jasons ein und suchten sie, um sie vor die Volksmenge zu führen. Als sie aber sie nicht fanden, schleppten sie den Jason und etliche Brüder vor die Obersten der Stadt und schrien: Diese Leute, die ganze Welt in Aufruhr versetzte, sind jetzt auch hier. Jason hat sie aufgenommen, und doch handeln sie alle gegen die Verordnungen des Kaisers, indem sie sagen, ein anderer ist König, nämlich Jesus. Sie brachten aber die Menge und die Stadtobersten, welche dies hörten, in Aufregung, sodass sie Jason und die übrigen nur gegen Bürgschaft freiließen. Erstmal soweit bis hierhin. Der Text startet damit, dass Paulus nach Thessaloniki gekommen ist und da eine Synagoge war. Die Stadt, die hatte ungefähr 200.000 Einwohner, hatte einen großen Handelshafen und da war das blühende Leben. Es war vielleicht von der Einwohnerzahl vielleicht ein bisschen größer als Salzburg oder so von der Größenordnung. Paulus geht da in die Synagoge hinein, er geht dahin, wo es schon Leute gibt, die irgendwie auch an Gott glauben, die auch die Schriften eben auch kennen. Er kann da anknüpfen und muss nicht bei Null starten. Er zeigt anhand der Schriften, also dem Alten Testament, dass Jesus wirklich der Messias ist und dass er sterben musste. 3 Wochen ging das so und etliche haben sich bekehrt. Wenn wir also drüber nachdenken, okay, wie hat Paulus verkündigt, würde ich als erstes sagen, er knüpft an Bestehendes an. Die Synagoge war ein super Ort, um Menschen zu finden, um an Bestehendes anzuknüpfen. Nicht nur Juden haben sich bekehrt, sondern auch angesehene Frauen und auch die Griechen. Die Griechen waren wohl auf der Suche nach Monotheismus und echter Wahrheit. Und die Frauen wahrscheinlich auf der Suche nach Würde und Wertschätzung. Beide Gruppen haben auch diese Dinge in Jesus gefunden. Den Juden hat es gar nicht gefallen und da trafen dann persönliche Gründe wie Neid auch auf theologische Gründe, und sie wollten eben Paulus so schnell wie es geht loswerden. Dein Aufstand war ein gutes Mittel dafür. Es gibt immer Leute, die irgendwie mitmachen, wenn es darum geht, zu meckern, zu schreien und zu randalieren. Es war jetzt nicht so die Kunst, den Aufstand anzuzetteln, und es war eben ein gutes Mittel, um eben den Paulus aus der Stadt zu bringen. Sie haben seinen Gastgeber gefunden, und dann, weil sie Paulus nicht gefunden haben, haben sie eben den Gastgeber eben rangezerrt und eben quasi dafür gesorgt, dass Paulus die Stadt verlassen muss. Die Römer, die haben alles dran gesetzt, dass es keinen Aufstand gibt. Und wenn dann gesagt wird, okay, da verkündigt jemand, wer anders ist König, dann war es auch für sie eine klare Sache, dass der Paulus eben wieder gehen musste. Also soweit jetzt sein Aufenthalt in Thessalonich. Vielleicht denkt jetzt jemand: Was können wir jetzt noch vom Paulus lernen? außer dass er in die Synagoge gegangen ist und eben an dieses Bestehende angeknüpft hat. Der Text hier geht nicht so sehr darauf ein, wie Paulus jetzt unter den Leuten eben war, wie er eben gelebt hat, wie er verkündigt hat. Das Schöne ist, wir haben den 1. Thessalonicher Brief, wo eben einige Sachen drinstehen, wo erzählt wird, wie Paulus eben gewesen ist. Und da ist er, finde ich, uns ein riesiges Vorbild. Man liest da zum Beispiel, wie auch die ersten Gläubigen sich unter großer Bedrängnis bekehrt haben, wie sie sich von ihren Götzen abgewendet haben, von den Götzen weg hin zum lebendigen Glauben an Gott. Und im Kapitel 2 im Thessalonicher Brief, dann schreibt Paulus eben, was er so gemacht hat und wie er so war. Ich habe euch den Text in dem Fall jetzt hier auch farblich markiert, die Stellen, die passend sind. Ich lese mal vor. Denn unsere Verkündigung entspricht nicht dem Irrtum noch unlauteren Absichten, noch geschieht sie in listigem Betrug, sondern, so wie wir vor Gott für tauglich befunden wurden, mit dem Evangelium betraut zu werden, so reden wir auch. Nicht als solche, die den Menschen gefallen wollen, sondern Gott, der unsere Herzen prüft. Denn wir sind nie mit Schmeichelworten gekommen, wie ihr wisst, noch mit verblümter Habsucht, Gottes Zeuge. Wir haben auch nicht Ehre von Menschen gesucht, weder von euch noch von anderen, obgleich wir als Apostel des Christus würdevoll hätten auftreten können, sondern wir waren liebevoll in eurer Mitte, wie eine stillende Mutter, die ihre Kinder pflegt. Und wir sehnten uns so sehr nach euch, dass wir willig waren, auch nicht nur das Evangelium Gottes mitzuteilen, sondern auch unser Leben, weil ihr uns lieb geworden seid. Ihr erinnert euch ja, Brüder, an die Arbeiten und Mühe, denn wir arbeiten Tag und Nacht, um niemand von euch zur Last zu fallen, und verkündigten euch dabei das Evangelium Gottes. Also Paulus sagt deutlich, dass er nicht mit Betrug oder mit List oder schlechten Absichten gekommen ist. Nee, er war nicht schmeichelnd, nicht manipulativ oder geldgierig. Aber Paulus war liebevoll. Er teilte sich ihnen mit und nicht nur das Evangelium teilt er mit, sondern eben sich selbst und sein ganzes Leben hat er mit ihnen geteilt. Er war offenherzig. Er hat sie ermutigt und ermahnt und wollte ihnen auch nicht zur Last fallen. Das waren jetzt einige Dinge, die wir von Paulus gesehen haben und die wir mit Sicherheit auch von ihm abschauen können. Diese liebevolle, aufopfernde, hingebungsvolle Einstellung. Also wenn wir das kurz zusammenfassen, was können wir lernen? Sei liebevoll. Wenn wir Jesus verkündigen, ist es wichtig, dass wir es liebevoll tun. Wir sehen ganz klar, dass Paulus sein Herzblut in die Sache gesteckt hat und authentisch war. Seine Worte und sein Leben haben zusammengepasst. Wir sehen jemanden, der Liebe für die Menschen empfunden hat. Und dadurch ist er uns ein Riesenvorbild geworden. Also sei liebevoll. Paulus hat auch den Juden gezeigt, dass ja Jesus der Messias ist. Und wie hat er das gemacht? Er hat es anhand der Schriften getan, hat ihnen gezeigt, dass eben der Christus leiden und sterben und auferstehen musste. Paulus ist nicht hingegangen, hat gesagt, ja, das müsst ihr mir jetzt glauben, stimmt wirklich, das ist jetzt so. Nein, er hat es ihnen anhand der Bibel ja reichlich begründet und es ihnen auch erklärt. Weil versetzt euch mal in die Lage eines Juden. Ihr seid in der Synagoge und da kommt ein Gastprediger rein. Und ihr müsst denken, als Jude hat man ja immer diese Erwartung, irgendwann kommt der Messias und befreit uns von diesen Römern. Irgendwann kommt der Messias und baut sein Königreich auf. Jerusalem wird das Zentrum der Welt und alles, das blühende Zeitalter geht los. Und dann kommt ein Wanderprediger, ein Gastprediger rein und er sagt, ja, also der Messias ist schon gekommen und ihr habt ihn jetzt verpasst. Und er hat auch nicht sein sichtbares Königreich aufgebaut, sondern musste erstmal sterben. Und er ist zwar auferstanden, aber jetzt kann man ihn auch nicht mehr so sehen, weil er ist in den Himmel aufgefahren. Wie sollte ein Jude das glauben? Also die Hürde, das zu glauben, war immens. Das hat gegen alles gesprochen, was man sich so als Jude vorgestellt hat. Das war jetzt keine leichte Sache. Und Paulus ist aber eben ja, mit Argumenten gekommen. Er hat nicht einfach gesagt, so ist es jetzt, sondern hat anhand der Bibel gezeigt, anhand der Schriften gezeigt, dass das wahr ist. Und das ist auch der einzige Weg für einen Juden gewesen, wie er das wirklich annehmen hätte können. Wenn die wirklich in der Schrift merken, ja, das stimmt. Und heutzutage muss man sagen, die Anfragen, die an den christlichen Glauben gestellt werden, sind riesig. Es gibt Fragen über Fragen, zum Beispiel, warum macht es Sinn, an die Schöpfung und nicht an die Evolution zu glauben? Stehen Glaube und Wissenschaft sich nicht gegensätzlich gegenüber? Was ist mit dem ganzen Leid auf der Welt? Wieso sollte gerade der Gott der Bibel der Richtige sein und was ist dann mit den anderen Religionen? Wieso sollte man die Bibel überhaupt wörtlich und nicht bildlich verstehen oder den moralischen Sinn nur suchen? Das sind Fragen, ja, die mir persönlich schon von Kollegen gestellt worden sind. Das sind Fragen, ich sehe euch nicken, die viele Menschen dieser Gesellschaft auch bewegen. Und da ist es, denke ich, wichtig, dass wir nicht einfach nur sagen, ja, das stimmt, das musst du mir jetzt glauben, sondern wenn man auf diese Zweifel und Anfragen auch eingeht. Weil es sind zwar berechtigte und ich finde auch interessante Einwände, aber als Christen haben wir absolut gar keinen Grund, uns vor diesen Fragen zu verstecken. Weil wir haben gute Argumente auf unserer Seite. Als Christen müssen wir uns nicht verstecken, weil wir die Wahrheit haben und weil es gute Argumente gibt, zum Beispiel an eine Schöpfung und nicht an eine Evolution zu glauben. Aber diese Argumente muss man eben auch kennen. Natürlich kann man sagen, ach, ich kenne mich nicht so gut aus und reden kann ich auch nicht so gut. Ich denke, mein Leben ist ein Zeugnis genug. Außerdem ist es ja auch super anstrengend, sich mit solchen Fragen auseinanderzusetzen. Und ja, es stimmt, es ist anstrengend. Und es ist auch oft nicht leicht. Aber dennoch ist es, denke ich, gut, die Hürde für den Glauben so niedrig wie möglich zu machen und es nicht unnötig schwer zu machen. Natürlich ist unser praktisches Zeugnis sehr, sehr wichtig. Und es wäre lieblos, es einfach nur bei einem praktischen Zeugnis zu belassen und eben nicht auf die Fragen der Menschen einzugehen. Wäre es nicht schön, wenn man ein Zeugnis wie der Paulus hätte, dass man eben liebevoll und ehrlich und offenherzig und so ist, aber auch eben auf die Einwände der Menschen eingeht. Das wäre doch eine schöne Sache. Ja, auch wenn wir nur einen konkreten Zweifel aus der Welt räumen könnten, wäre das doch eine schöne Sache, die Hürde für einen Menschen, zu Jesus zu kommen, ein bisschen kleiner zu machen. Um das mal zu veranschaulichen, stellt euch mal vor, ihr selber fahrt sehr gerne ein Elektroauto und ihr wollt jetzt euren Nachbarn überzeugen oder dazu bringen, eben auch ein Elektroauto zu fahren. Ihr seid so begeistert von eurem Fahrzeug, dass ihr sagt, ja, jeder braucht ein Elektroauto. Wie wäre es jetzt gut, seinen Nachbarn für ein Elektroauto eben zu überzeugen? Naja, wenn du jetzt einen Nachbarn hast, der wirklich seinen Verbrenner liebt, der das Geräusch und den Geruch mag und der sagt, ach, die E-Autos sind sowieso nur Quatsch. Hilft es dem Nachbarn, wenn du sagst, ey, das Auto ist super, kauf dir auch eins? Der zeigt dir den Vogel, der sagt, nee, Quatsch, lass mich mit dem Blödsinn. Und da ist es, denke ich, auf jeden Fall gut, wenn er sieht, Mensch, mein Nachbar, der ist irgendwie echt glücklich mit seinem E-Auto. Der kommt jeden Tag zur Arbeit damit, kommt auch wieder zurück, der bleibt nicht auf der Strecke liegen, der Akku reicht, irgendwie ist er auch leise und mein Nachbar, der scheint sehr glücklich damit zu sein. Also dieses praktische Zeugnis ist, denke ich, schon mal sehr wichtig und sehr hilfreich. Aber dann ist zum Beispiel gut, eben auf die Einwände einzugehen. Wenn er sagt, ach, es gibt doch viel zu wenig Ladestationen, dann kann man ihm vielleicht eine Karte zeigen, wo die nächsten Lademöglichkeiten sind und zeigen, hey, schau mal, auf deinem Weg zur Arbeit gibt es 5 Ladestationen, dir wird der Strom nicht ausgehen. Oder, ach, das Laden dauert doch viel zu lang, dafür habe ich keine Zeit. Dann kann ihm zeigen, ja, lad's doch über Nacht und wenn du es tagsüber brauchst, dann gibt es auch die Schnellladefunktion. Also das ist eigentlich auch kein Problem. Vielleicht sagt er auch, nee, ein echter Motor, den muss man richtig hören, der muss richtig brummen. Dann kann man ihn vielleicht mal in seinem eigenen Auto mitnehmen und zeigen, Mensch, schau mal, wie schön leise das ist. Und vielleicht sagt er auch, Mensch, das ist doch viel zu teuer. Dann kann man ihn vielleicht zum Händler begleiten und sich ein gutes Angebot machen lassen. Oder eben nach Gebrauchtwagen gucken. Also Leute, ich habe keine Ahnung von E-Autos, das will ich auch nicht vermitteln, überhaupt nicht, aber ich will euch zeigen, dass es für diesen überzeugten Benzinerfahrer eben ein langer Weg wäre, bis er zum Elektroauto umsteigt. Und ich denke, das ist doch genau das Gleiche beim Glauben auch. Wenn einer, der überzeugt ist, dass das Evangelium und die Bibel doch nur Quatsch ist, der Weg, bis er sagt, ja, da will ich mein Leben drauf bauen, ist natürlich weit. Aber da ist es gut, ja, ein gutes Zeugnis zu sein, liebevoll zu sein, aber auch Zweifel und Hürden eben abzubauen. Ja, vielleicht, wenn die Person keine eigene Bibel hat, kann man ihr doch einfach eine schenken. Wenn die Person denkt, dass Freikirchen sowieso nur Sekten sind, dann kann man da vielleicht Aufklärungsarbeit betreiben und erklären, was wir genau sind und wo der Unterschied zur evangelischen Kirche zum Beispiel ist. Wenn die Person vielleicht eine Hürde hat, zum Gottesdienst zu kommen, wäre es vielleicht gut, sie erstmal zum Hauskreis einzuladen. Und ja, wenn die Person dann vielleicht schon in den Gottesdienst kommt, wird es doch auch schön, wenn wir den Gottesdienst so gestalten, dass auch Gemeindefremde auch was mitnehmen können und nicht nur irgendwelche christlichen Fachbegriffe hören. Natürlich, ich sage jetzt nicht, dass man inhaltlich seinen ganzen Gottesdienst nur nach Außenstehende ausrichten soll, aber es wäre doch schön, wenn mal ein Gast kommt, dass er auch die Sprache, die hier vorne gesprochen wird, auch versteht und versteht, was wir ihm sagen wollen. Das alles bedeutet natürlich auch, dass man sich manchmal mit manchen Themen auseinandersetzen muss und sich schlau machen muss. Ja, manchmal muss man sich auch informieren und vielleicht auch mal ein Buch lesen oder mit Leuten sprechen und sich Notizen machen. Wenn du deinen muslimischen Kollegen von Jesus erzählen willst, wäre es vielleicht hilfreich, wenn du auf deinem Handy als Notiz die Suren gespeichert hast, die auf Jesus hinweisen. Das kann man sich vielleicht nicht alles so merken, aber man kann sich doch im Vorfeld auf solche Begegnungen eben vorbereiten. Von daher ist der Punkt der zweite, also argumentativ hat er, sei vorbereitet. Genau, es ist schon so, dass manche begabter darin sind und andere sich schwerer tun. Das will ich gar nicht sagen. Wir haben alle unsere Stärken und Schwächen und ich will auch wirklich nicht den Wert von praktischem Vorleben und Gebet schmälern, weil ich denke, ein ehrliches und aufrichtiges Gebet für einen Menschen kann durch nichts ersetzt werden. Aber ich habe manchmal den Eindruck, dass dieser Punkt, dass man eben auch argumentativ von Gott weitererzählen kann, manchmal hinten runterfällt. Deswegen habe ich es hier so lang ausgeführt. Ja, Paulus ist dabei leider auch oft auf Ablehnung gestoßen. Die Thessalonicher haben ja ihn durch einen Aufstand rausgeschmissen und er ist weiter nach Beröa gegangen. Der Bibeltext ist nämlich noch nicht zu Ende. Ich lese weiter in Apostelgeschichte 17, ab Vers 10. Die Brüder aber schickten sogleich während der Nacht Paulus und Silas nach Beröa, wo sie nach ihrer Ankunft in die Synagoge der Juden sich begaben. Diese aber waren edler gesinnt als die in Thessalonich und nahmen das Wort mit aller Bereitwilligkeit auf und sie forschten täglich in der Schrift, ob es sich so verhalte. Es wurden deshalb viele von ihnen gläubig und auch nicht wenige der angesehenen griechischen Frauen und Männer. Als aber die Juden von Thessalonich erfuhren, dass auch in Beröa das Wort Gottes von Paulus verkündigt wurde, kamen sie auch dorthin und stachelten die Volksmenge auf. Daraufhin sandten die Brüder den Paulus sogleich fort, damit er zum Meer hinziehe, Silas und Timotheus aber blieben dort zurück. Ja, Paulus ist die 70 Kilometer Strecke nach Beröa gegangen, hat auch dort weiter von Jesus erzählt. Die 70 Kilometer waren sicherlich eine gute Gelegenheit, mal zu reflektieren, was ist jetzt schiefgelaufen in der Stadt, wieso wurde ich rausgeschmissen, muss ich vielleicht meine Strategie anpassen. Aber man sieht, er macht genau das Gleiche wie in der vorigen Stadt auch. Er sucht die Synagoge, er sucht, wo er anknüpfen kann. Er zeigt ihnen wieder mit der Schrift, dass Jesus ja für sie gestorben ist und der Sohn Gottes ist. Und die Menschen in Beröa, die waren, heißt es, edler gesinnt. Sie forschten in der Schrift und haben gemerkt, hey, das, was der erzählt, das stimmt wirklich. Ja, ich finde es wundervoll zu sehen, dass es auch solche Leute gibt und nicht nur diese Thessalonicher, die einen rausschmeißen, sondern dass es auch immer wieder Leute gibt, die bereit sind, nachzuforschen und nachzudenken. In Thessalonich wurde gesagt, dass etliche zum Glauben kamen, in Beröa sind es viele. Und es muss sehr erfrischend für Paulus gewesen sein, auf diese Leute zu stoßen, die bereit sind, eben darüber nachzudenken. Es war wohl ein echter Lichtblick für ihn. Und wie wir gerade gelesen haben, das Problem war eben, dass die das aus Thessalonich auch mitbekommen haben und auch dafür gesorgt haben, dass er von da auch weiterziehen musste. Silas und Timotheus sind noch da geblieben. Die zwei Städte waren durch die Via Ignatia verbunden. Auch wenn 70 Kilometer waren, konnte man da sehr, sehr gut hin und her reisen. Und es hatte nicht lange gedauert, bis eben da ja, die in Thessalonich davon gehört haben. Die Sache mit den Beröer, die bereit waren, darüber nachzudenken, die habe ich persönlich nie wirklich als ermutigend empfunden. Warum? Ich dachte, die Lehre, die wir aus dem Text mit den Beröer ziehen sollen, wäre die, sei wie die Beröer und forsche in deiner Bibel nach und prüfe alles mit dem Wort. Das ist eine sehr gute Anwendung und ich finde eine Ermutigung, das hier die Beröer in dem Punkt als Vorbild zu nehmen. Aber das Ermutigende an der Sache habe ich irgendwie nicht so gesehen. Ja, dass Paulus eben erst auf solche starke Ablehnung auch gestoßen ist, aber dann auch wieder auf Leute stößt, die bereitwillig sind, es anzunehmen, ist, finde ich, doch eine sehr ermutigende und schöne Sache. Vielleicht wird ihm auf dem Weg der Gedanke gekommen sein, Mensch, das will doch eh keiner hören. Wofür der ganze Stress? Wofür die ganze Mühe? Keinen interessiert, sie schmeißen uns doch nur raus. Und dann geht er weiter und trifft auf Leute wie die Beröer. Das finde ich sehr, sehr schön. Und von daher ist der dritte und letzte Punkt, sei ausdauernd. Wir wissen nicht, wo in unserem Umfeld versteckte Beröer sitzen. Also damit meine ich Menschen, die bereit sind, sich wirklich Gedanken zu machen, die einem zuhören und eben bereit sind, darüber nachzudenken. In der heutigen Zeit gibt es nämlich sehr, sehr viele Fragezeichen und Fragen und Sorgen, die die Menschen belasten und bewegen. Übers Leben, über Wahrheit, über Tod, über Hoffnung, über Gerechtigkeit, über die Zukunft. All das sind Fragen, die die Menschen da draußen wirklich umtreiben. Und wir haben die Antwort auf diese Fragen. Das ist doch eine wunderschöne Sache. Und da ist es, denke ich, gut, wenn wir ausdauernd sind und auch trotz immer wieder Ablehnung nicht müde werden, davon zu erzählen, weil du weißt nie, ob die nächste Person nicht einer wie ein Beröer ist, der bereit ist, darüber nachzudenken. Ich meine, natürlich, die meisten belächeln uns und sagen, ja, schön, dass du deinen Glauben gefunden hast, aber für mich ist das jetzt doch nichts. Das sind doch viele, die sagen, ja, also damit kann ich jetzt nun wirklich nichts anfangen. Es gibt sehr viele von diesen Thessalonichern in der heutigen Zeit. Aber es gibt doch immer wieder mal einen Beröer. Es wäre super traurig gewesen, wenn Paulus nach Thessalonich ja aufgegeben hätte. Wenn er so entmutigt gewesen wäre, dass er das Handtuch geschmissen hätte. Und so wie bei Paulus, so wie es da richtig traurig gewesen wäre, wenn er das Handtuch geschmissen hätte, wäre es auch richtig traurig, wenn man hier auch in Grassau sagen würde, Mensch, irgendwie ist es so zäh, irgendwie interessiert es vielleicht doch niemanden. Lass uns das Handtuch schmeißen. Das wäre sehr, sehr traurig und fatal. Wenn du vielleicht persönlich denkst, oh, ich bin jetzt so oft auf die Schnauze gefallen, so oft habe ich Ablehnung erfahren, ich erzähle jetzt nichts mehr von Jesus. Das wäre fatal und sehr, sehr traurig. Ich denke, wir sollten es so wie Paulus machen und uns ein Vorbild an ihm nehmen. Wir sollten die Augen offen halten, wo wir bei Menschen anknüpfen können. Wir sollen liebevoll und offenherzig sein. Wir sollen ja auch argumentativ sein, aber auch ein gutes Zeugnis vor den Menschen haben. Ja, wir sollen vorbereitet sein und ausdauernd. Wem jetzt diese drei Punkte, sei liebevoll, sei vorbereitet und sei ausdauernd, wem das jetzt irgendwie zu viel ist, sich zu merken und er sagt, Mensch, gibt es nicht zum Abschluss noch einen knackigen Merksatz, den ich mir mit nach Hause nehmen kann? Dann habe ich einen für euch, nämlich der hat nur zwei Wörter. Finde Berührer. Und ich denke, es ist klar, was ich meine. Finde die Menschen in deinem Umfeld, die bereit sind, darüber nachzudenken und es anzunehmen. Also, finde Berührer. Amen.